weil dann gibt es ein gekochtes Ei, das soll an den Frühlingsanfang erinnern, und einen Lammknochen, der also an dieses Opferlamm, das Pesach-Opfer, erinnern soll. Also haben Sie gewissermaßen schon auf der Ebene der sinnlichen Vergewisserung eine Lernangelegenheit. Es ist dann im Allgemeinen, also in den jüdischen Familien so, dass also die ganze Familie plus Gäste plus kleine Kinder alle zusammen um den Tisch sitzen. Und dann ist es, das gehört dann so zur häuslichen Liturgie, so dass das jüngste Kind, das kann dann ein Junge oder ein Mädchen sein, die Frage zu stellen hat, was unterscheidet diese Frage, also diese Nacht von allen anderen Nächten, und darauf gibt es dann also eine liturgische Antwort. Also diese Nacht unterscheidet sich von allen anderen Nächten, dass wir in dieser Nacht angelehnt sitzen und nicht gerade. Das ist auch nochmal ein interessanter Hinweis auf die Spätantike. Also angelehnt oder liegend ihre Mahlzeit zu sich genommen haben eben vor allem die Griechen und die Römer. Das war ein Zeichen von besonderem Luxus und als Zeichen der Freude, dass man diese Befreiung feiert und ihrer gedenkt, sitzt man an diesem Abend angelehnt. Dann gibt es noch weitere Frage- und Antwortspiele, warum man jetzt an diesem Abend vier Gläser Wein trinkt, was mehr ist als sonst. Also wir haben ja schon in der letzten Woche gehört, also die Trunksucht, der Alkohol war eher verpönt. Und dann hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte bis heute diese Liturgie immer weiter angereichert. Man findet dann einerseits, und es wird dann gemeinsam gelesen, eine Reihe von Zitaten, ich habe es ja gesagt, aus dem Buch Exodus, aber auch eine Reihe von Geschichten von den Rabbinen im zweiten und dritten Jahrhundert, unter anderem eine Geschichte, wo sie dann zusammensitzen und so vertieft und begeistert von dieser Befreiungsgeschichte sind, dass sie dann sogar vergessen haben, das Morgengebet zu sagen und von ihren Schülern daran erinnert werden mussten. Der theologische Sinn dieses Pessachmahls ist es, dass die Betenden sich klar machen sollen, dass diese Befreiung aus Ägypten nicht irgendein Ereignis in ferner Vergangenheit ist, sondern gewissermaßen eine aktualisierte Gleichzeitigkeit darstellt. Die betende Familie soll erfahren, auch sie werden aktuell in ihrem Leben aus Ägypten befreit. Und dazu gehört dann auch nochmal so eine liturgische Vergewisserung dieses Jahr hier, nächstes Jahr in Jerusalem. Also da ist dann die Rückkehr gewissermaßen schon im Gebet präformiert. Daran sieht man, dass das ein Fest ist, das vor allem in der Diaspora seinen Ausgang genommen hat. Jetzt kann man darauf achten, dass das auch im heutigen Israel gesagt wird, und da heißt es dann, dann ist es gewissermaßen dieses Jerusalem, dieses Jahr hier, nächstes Jahr in Jerusalem. Jerusalem ist dann ein Ausblick auf die künftige Zeit der Erlösung, die messianische Zeit. Also, wichtig ist, es ist gewissermaßen ein liturgisches Mahl, in das die Kinder mit einbezogen werden, mit einem frei gesungenen Frage- und Antwortspiel, und da könnte man auch sehr viel mehr erzählen. Es gibt viele Lieder, die immer irgendwelche Fragen stellen. Wie viele Bücher hat die Tora? Wie viele Erzväter kennt Israel? Und dann werden immer Antworten gegeben. Also das heißt, es wird durch Frage und Antwort gewissermaßen nochmal die ganze Herkunfts- und Befreiungsgeschichte, ich würde sagen, in Melodie, in der Sinnlichkeit des Geschmacks vergegenwärtigt. Aber, und das ist interessant, es gibt dort auch so etwas wie eine eigene Didaktik, die von verschiedenen Schülertypen ausgeht. Und das geht wieder darauf zurück, dass sie so ein pädagogisch lernendes Moment schon in den biblischen Schriften haben. Ich habe nochmal 4 Zitate rausgezogen, an denen man das überprüfen kann. Meine Grundthese war ja, wenn Sie wollen, das Judentum nicht eine lernende Organisation, aber eine lernende, auf Lehre und Lernen gestellte Religion. Also im Deuteronomium, 5. Buch Mose, Kapitel 6, 20 folgende, lesen wir: Wenn dich dann künftig dein Sohn fragt, was sollen denn die Verordnungen, die Satzungen und Zeugnisse, die euch der Herr, unser Gott, gegeben hat, so sollst du zu deinem Sohn sagen, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, da führte uns der Herr mit starker Hand heraus. Das ist eine Kernaussage, die dann auch in dieses Buch, dieses liturgische Buch, also die Erzählung von Pesach, Haggadah Shel Pesach, mit eingegangen ist. Aber es ist keineswegs die einzige Passage. In Exodus 12, 26 folgende heißt es: Wenn eure Kinder euch dann fragen, was bedeutet denn der heilige Brauch, den ihr da übt? So sollt ihr sagen, das ist das Passahopfer für den Herrn, weil er an den Häusern Israels vorüberschritt in Ägypten, als er die Ägypter schlug. Dritte Passage: Wenn dich dann künftig dein Sohn fragt, was hat das zu bedeuten? So sollst du ihm antworten: Mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt. Und dann schließlich viertens: Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es geschieht um dessen Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Also, das ist eine dialogische Form des Lehrens und des Lernens zwischen den Generationen. Und dem entspricht dann in den talmudischen Schriften diese 4 Typen von Söhnen, wo man sich dann Gedanken macht, wie man unterschiedlichen Typen von Kindern in diesem dialogischen, wenn Sie wollen, Lernspiel oder Lernmal begegnen soll. Also haben Sie auch sowas wie eine, wenn Sie so wollen, differenzierte Didaktik vor sich. Und das geht jetzt so, dass ein Midrasch, also Midrasch, das sind rabbinische Erzählungen, der vermutlich, so ganz genau weiß man das nie, im 4. Jahrhundert in dieses liturgische Buch reingekommen ist und erscheidet zwischen 4 Typen von Söhnen. Also kann man sagen Schüler, aber wahrscheinlich geht es hier wirklich um Söhne oder auch, wenn wir mal den Patriarchalismus ein bisschen einklammern, das könnte man auch so übersetzen, 4 Typen von Kindern. Das sind nämlich 4. Erstens derjenige, der verständig ist. Dann zweitens der böse ist. Drittens, der einfältig ist. Und schließlich viertens, der noch nicht zu fragen weiß. Das kann man überlegen, was das für Typen von Kindern sind. Also einer, der einen, der schon viel verstanden hat. Dann ein anderer, so einen haben wir ja auch in der Vorlesung in der vergangenen Woche kennengelernt, der seine Lehrer oder in diesem Fall die Eltern mit böswilligen Fragen sophistischer Art herauszufordern versucht, entweder um nachzuweisen, dass sie es nicht wissen oder dass an der ganzen Sache nichts dran ist. Dann der dritte Typus ist einfach naiv, der fragt halt einfach, weil er es wirklich nicht weiß. Und es gibt den vierten Typus, derjenige, der noch nicht mal weiß, wie man eine Frage stellt. Also ein ganz kleines Kind. Also der Referenztext, der findet sich, wie gesagt, in Deuteronomium 6, 20, vermutlich im 5. Jahrhundert vor der Zeitrechnung geschrieben. Wenn dich dann künftig dein Sohn fragt, was sollen die Verordnungen, die Satzungen und Zeugnisse, das ist übrigens auch interessant, das, also sie haben im Hebräischen haben sie dafür drei Begriffe, Chukim, Mishpatim und Mitzvot, also in der Sicht der Protestanten ist es dann alles Gesetz, obwohl es hier natürlich sehr viel differenzierter ist, also Verordnungen, Satzungen und Zeugnisse, die euch der Herr Gott gegeben hat. Dann sollst du deinem Sohn antworten, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, da führte uns der Herr mit starker Hand heraus. Das ist Deuteronomium 6, 20 folgende, ist die Kernaussage, auf der dann auch diese in der Haggadah Shel Pesach erwähnt werden. Und diese Frage, die hier in Deuteronomium 6,20 erwähnt wird, die ist dann in dieser Pesach-Liturgie zugleich die Frage, die der Verständige, der kluge Sohn fragt. Also was bedeuten die Zeugnisse, die Satzungen und Rechtsverordnungen, die der Ewige, unser Gott, euch befohlen hat? Und da soll man ihm dann entsprechend antworten, indem man ihn auf diese Befreiungsgeschichte hinweist. Die interessanteste Figur ist natürlich die Figur des bösen Sohnes. Und wie fragt der? Der fragt distanziert und beinahe höhnisch, was bringt euch denn die Befolgung dieser Gesetze, Weisungen und Vorschriften? Was bringt euch? Indem er fragt, was bringt euch, stellt er zugleich eine Distanz zwischen sich und der ganzen Tischgesellschaft zum Ausdruck, als würde er sich selbst nicht mehr dazu zählen. Dem aber soll man antworten, dass es diese Wohltaten auch ihm gegolten haben und nicht nur denen, die er fragt. Also es geht dann gewissermaßen um sowas wie eine weitere Inklusion. Also der Erste fragt, was bedeutet das alles? Das ist der verständige Sohn. Der Zweite fragt eher zynisch, was bringt euch das Ganze eigentlich? Und den möge man dann durch die richtige Antwort, indem man auch ihn auf dieses Befreiungsgeschehen hinweist, da wieder zurückholen. Und die Frage des Dritten, des Einfältigen, die ist auch so einfältig, wie man sich nur denken kann, der fragt einfach, was ist das? Und dem soll man dann auch entsprechend schlicht antworten. Das ist ein Typ von Kind, ein Typ von Sohn, der noch nicht mal die richtigen Begriffe hat. Und den soll man durch eine entsprechend kurze, aber emotional geführte Antwort versuchen einzuholen in die Gemeinschaft. Und dann, und da sind dann die Interpreten uneinig, ob der vierte Sohn, also der nicht zu fragen weiß, ob damit jetzt einfach ein kleines Kind gemeint ist, das einfach so daherplappert und das alles mehr oder weniger apathisch über sich ergehen lässt, oder ob, und ich hatte ja über diese rabbinische Geistesaristokratie gesprochen, damit jetzt vielleicht gar nicht ein Kind oder Kinder gemeint sind, sondern Leute, die einfach so ungebildet sind, dass sie noch nicht mal eine vernünftige Frage zu stellen wissen. Also man kann diese Geschichte von den vier Söhnen sowohl im engeren Sinne, ich nenne es jetzt mal familienpädagogisch lesen, man könnte es aber auch als pädagogisches Volksbildungsprogramm ansehen, wenn man sagt, diese Kinder sind keine Kinder, sondern das sind auch unterschiedliche Typen von Erwachsenen, die von den rabbinischen Gelehrten noch zu unterweisen sind, sehen. Das bleibt systematisch unklar. Die Antworttypen indes sind in jedem Fall dieselben. Kind oder Erwachsener, die Verständigen. Kind oder Erwachsener, die Bösen, die Böswilligen. Kind oder Erwachsener, die töricht sind, also über kein Vorwissen, keinen Kontext verfügen, im Unterschied zu dem Verständigen und dem Bösen. Und dann schließlich die, die noch nicht mal zu fragen willen, also die sind ganz nicht mal töricht, sondern einfach inkompetent, unfähig. Das ist an dieser Haggadah-Shel Pesach pädagogisch interessant. Da gibt es einen Aufsatz von mir dazu, den werde ich dann also in dieser Woche noch irgendwie ins Netz stellen und können sich den auch noch mal ansehen. Ja, und wir werden heute etwas schneller zum Schluss kommen. Also das Thema rabbinisches Lernen und rabbinisches Judentum wäre damit also jetzt im Grundsatz abgeschlossen, und ich will dann jetzt noch was zu dem in der letzten Woche angerissenen Problem des Lernens von Frauen und von gelehrten Frauen im rabbinischen Judentum erzählen. Ich hatte ihn ja in der vergangenen Woche mit Hinweis auf diesen Film mit Barbara Streisand, also Jentl, die Geschichte ist von einem jüdischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Isaac Bashevis Singer, erzählt, also von einer jungen Frau, die das unbedingte Bedürfnis hat, Talmud und Tora zu lernen, aber nicht darf, weil sie eine Frau ist, sich dann als junger Mann verkleidet, und dann kommt eben diese Schwierigkeit hinein, dass sie sich in einen anderen Studenten in so einer Yeshiva verliebt, und also das ist eine ganz nette Geschichte. Aber bevor ich das jetzt nochmal vertiefe, will ich nachfragen, ob Sie zu dem bisher vorgetragenes, ich nenne es mal pädagogische Lebensform, rabbinisches Judentum, ob es dazu noch Fragen oder Anmerkungen gibt. Nö. Ja, na gut. Also dann gehen wir jetzt noch mal in die Antike zurück und in die Spätantike und versuchen eine Überlegung anzustellen, wie das eigentlich mit der Gleichberechtigung oder Nichtgleichberechtigung oder Unterordnung von Frauen in der Antike gewesen ist. Für die Beispielsgesellschaft der klassischen Antike, nämlich das Athen der klassischen Zeit im 5. und 4. Jahrhundert, war die Antwort klar. Frauen, also jetzt reden wir über pagane Völker, Heiden, also wir reden jetzt nicht über Juden, wir reden auch nicht über Christen, also Frauen hatten zu Hause zu bleiben, hatten Kinder zu zeugen. Dass das so einfach nicht ist, kann man an der griechischen Tragödienliteratur von Euripides, Sophokles und Aeschylus sehen, wo Frauen eine bedeutende Rolle spielen. Aber in der sozialen Wirklichkeit hatten sie im Athen der klassischen Zeit zu Hause zu bleiben. Es gab Ausnahmen, das waren dann aber gebildete Kurtisanen, also Prostituierte, eine der wichtigsten Politikerinnen im Athen der klassischen Zeit, die Freundin des attischen Feldherrn Perikles Aspasia, war eine solche Kurtisane. Wenn man sich jetzt ein bisschen später Rom ansieht, da war es schon so, dass mindestens die Frauen des Adels, die Patrizierinnen, gleichberechtigt gewesen sind. Und natürlich war es sowohl in Rom als auch in Griechenland so, dass Frauen Priesterdienste verrichten konnten. Sie konnten auch, davon sind wir auch unterrichtet, immer wieder mal Königinnen werden, etwa die bekannte Kleopatra. Also es scheint so zu sein, dass im Bereich des Hauses und der Religion Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben als im öffentlichen Leben, das männerbündisch organisiert gewesen ist. Eine wichtige und interessante Frage, aber darüber wissen wir nicht besonders viel, ist jetzt natürlich die Frage, wie war das mit dem antiken Judentum, soweit uns das biblisch bezeugt ist? Also Sie kennen die zwei Varianten der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf Mann und Frau, die erste Schöpfungsgeschichte, aber dann gibt es die zweite, wonach Eva aus der Rippe des Mannes gebaut wird, also der Mann als das Ursprüngliche. Dann gibt es immer wieder vereinzelte Berichte über Prophetinnen, aber im Buch der Richter, das ist wichtig und interessant, gibt es die Richterin Deborah. Als die jüdische Religion sich historisch konstituiert, die Bücher Esra und Nehemia, da ist es so, dass Frauen schon mal, also, und da gibt es auch unterschiedliche biblische Berichte, also zurückgestellt werden. Nicht nur müssen die jüdischen Männer ihre nichtjüdischen Frauen wegschicken, sondern die Priesterämter werden nur von Männern wahrgenommen im Tempel zu Jerusalem. Auf der anderen Seite gibt es dann aber dieses Buch Ruth, das ein Frauenbuch ist. Also die biblischen Berichte, das kann man immer ein bisschen gegen den Strich lesen. Dann hatte ich Ihnen ja berichtet, dass Jüdinnen und Juden in der Antike um das ganze Mittelmeer verstreut lebten, also nicht nur in erst Judäa, später Palästina genannt, sondern von Spanien bis nach Kleinasien, bis nach Ägypten, überall. Die größte jüdische Kolonie in der griechischsprachigen Stadt Alexandrien im Nildelta und auch auf verschiedenen Inseln im Mittelmeer, Rhodos und anderswo. Und was nun die Archäologen gemacht haben, ist, dass sie sowohl Grabsteine ausgegraben haben, als auch Grundrisse von Bethäusern, von Synagogen. Und da hatte man jetzt keinen Hinweis darauf, dass, wie es heute in den orthodoxen, nicht in den liberalen Synagogen der Fall ist, Frauen getrennt von den Männern sitzen mussten, sondern dass sie wahrscheinlich zusammensaßen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Grabsteinen und Votivtafeln und Täfelchen, die man in solchen Synagogen gefunden hat, wo dann sich dann Frauennamen finden mit der Beschriftung Arche Gissa oder Arche Synagogos, also Synagogenvorsteherin oder älteste Gemeinde, älteste. Daraus schließen die feministischen Forscherinnen und Forscher, dass jedenfalls im hellenistischen Judentum Frauen liturgisch gleichberechtigt gewesen sind. Leute, die das nicht akzeptieren, die interpretieren diese Beischriften anders. Sie sagen, das ist einfach der Titel der Frau gewesen, genauso wie sich etwa die Frau des Schriftstellers Thomas Mann immer nur hat bezeichnen lassen als Frau Thomas Mann, also nicht als Katja Mann, sondern als Frau Thomas Mann. Also immer eine Bezeichnung, keine Funktion. Diese Sache ist weitgehend ungeklärt. Er wird noch dadurch erschwert, dass man auch Grabsteine von Kindern gefunden hat, wo auch Synagogenvorstand drauf stand. Also da hat man dann wieder ein gewisses Problem damit. Also keine Frage, die jüdische Religion also war, obwohl man, also ich neige dieser Deutung zu, dass man im hellenistischen Judentum, was Frauen angeht, sehr viel liberaler gewesen ist. Wir kennen da auch Namen von Königinnen und anderen Frauen mehr. Dass aber die Frauen allmählich aus ihren Funktionen verdrängt worden sind in der späten Antike. Und meine These ist, dass das ein Trend gewesen ist, der sich in allen drei monotheistischen Religionen der Spätantike, im rabbinischen Judentum, im Christentum und im entstehenden Islam durchgesetzt hat. Warum das so ist, ist eine sehr schwierige sozialhistorische Frage. Um jetzt nochmal, für mich immer einen jüdischen Autor, für die Christen natürlich einen christlichen Autor, den Apostel Paulus, erstes Jahrhundert der Zeitrechnung zu nehmen, da gibt es dann einerseits Aussagen, also in Christo, im Messias, da sind weder Jude noch Grieche, noch Mann noch Weib, noch Herr noch Knecht, also gewissermaßen radikaler Egalitarismus. Dafür haben sie dann aber in den paulinischen Briefen, von denen dann wiederum die feministischen Forscher der Meinung sind, dass er die gar nicht selbst geschrieben hat, also das ist auch nochmal ein Streit der gelehrten Welt, dann haben sie dann so Sprüche wie es schweige das Weib in der Gemeinde. Und übrigens auch nicht nur eine Debatte, ich hatte darauf hingewiesen, im Islam so, ob und wie, also in der frühen Christenheit, Frauen ihr Haupt verhüllen sollen. Also diese Debatte gab es auch schon im ersten Jahrhundert unter den ersten Jesusgläubigen Gemeinden. Bei den Kirchenvätern dann ist die Sache ziemlich eindeutig, dass Frauen ihr Leben, ihr Körper und anderes systematisch abgewertet werden und Wenn Sie wollen, zieht sich das bis heute durch, also bis in diese Probleme, die die katholische Kirche hat, warum also Frauen nicht zu Priesterinnen geweiht werden können. Also ich will das jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, aber diese gewisse auf Frauen bezogene Leibfeindlichkeit, die verdichtet sich dann im 4. Jahrhundert und führt dann dazu, dass dann eben auch in den jüdischen Gemeinden, in den jüdischen Gottesdiensten die Frauen an den Rand gedrängt werden. Wenn Sie heute in eine orthodoxe Synagoge gehen, dann haben Sie da einen dicht gewebten Vorhang zwischen der Männer- und der Frauenabteilung, und zwar so, dass die Frauen durch den Gazevorhang durchaus den Hauptgottesdienst verfolgen können. Das Ganze aber beleuchtungsmäßig so ist, dass die Männer die Frauen nicht sehen können. Theorie ist natürlich, dass die Männer so unendlich sexuell erregbar und verführbar sind, dass sie der Anblick von Frauen von ihrer religiösen Inbrunst und Konzentration abbringen würde. Dazu gehören dann noch, das wären jetzt Spezialitäten, also so zur jüdischen Eheethik, Vorstellungen über Reinheit und Verunreinigung durch Menstruation und anderes, aber das können wir jetzt an dieser Stelle lassen. Daraus hat sich dann im rabbinischen Judentum so eine merkwürdige Faustregel entwickelt, dass nämlich Frauen nur das tun dürfen, was sie auch tun müssen. Normalerweise würde man sagen, man darf alles tun, was nicht ausdrücklich verboten ist. Im rabbinischen Judentum hat sich, und ich werde Ihnen gleich zeigen, keineswegs so widerspruchsfrei.
Im rabbinischen Judentum hat sich dann daraus genau diese Regel gebildet. Also wenn Frauen geheißen sind, die und die häuslichen Pflichten zu übernehmen, also die Lichter zu zünden, die Kinder zu segnen, dieses oder jenes Gebet zu sagen, dann müssen sie es auch tun. Aber alles andere, was den Männern aufgegeben ist, aber den Männern, den Frauen nicht ausdrücklich, das ist ihnen verboten. Streng logisch ist das nicht, aber so hat sich das durchgesetzt. In den orthodoxen Gemeinden, übrigens so weit, dass Frauen auch nicht zum Quorum zählen. Im jüdischen Gottesdienst gibt es ein Quorum, wonach bestimmte Gebete nur dann gesprochen werden dürfen, wenn 10 erwachsene Männer da sind. Das ist dann in kleinen Gemeinden immer ein Problem gewesen. Wo bleibt der 10. Mann? Also irgendwie jetzt können wir nicht weitermachen. Und dass Frauen nicht dazu zählen, war klar. Als dann, das kriegen wir im nächsten Semester, im 19. Jahrhundert, man da so allmählich zu anderen Einschätzungen gekommen ist, hat man dann wiederum eine talmudische Stelle gefunden, dass wenn der 9. oder der 10. Mann fehlt, man auch eine Frau oder ein Kind hinzuziehen darf, man soll es aber nicht, und dann kommt die Begründung, und die ist wahrscheinlich keine offenbarte Begründung vom Sinai von Gott, man soll es aber nicht wegen der Ehre der Gemeinde. Der Fall ist klar, was ist das für eine Gemeinde, die noch nicht mal 10 erwachsene Männer zusammenbringt. Aber daraus hat dann die Reformbewegung gewissermaßen den Schlüssel gemacht, zu sagen, also grundsätzlich spricht ja wohl nichts dagegen. So, und jetzt also zu den Fragen der Gelehrsamkeit, des Lehrens und des Lernens von Frauen. Wenn das richtig ist, was ich Ihnen bisher erzählt habe, dass also Lehren und Lernen also von hoher religiöser Bedeutung sind,
dann stellt sich natürlich die Frage der Frauen erneut. Und tatsächlich, und ich habe Ihnen gesagt, die talmudischen Geschichten sind deswegen so interessant, weil sie relativ unzensiert und relativ ungefiltert die vielen Diskussionen tradieren und dokumentieren, die über verschiedene Fragen geführt wurden und auch über Personen. Zum Beispiel kennt man aus dem Beginn des 2. Jahrhunderts eine Frau, die als gelehrtes Genie galt, eine Frau namens Bruria, über die erzählt wird, Bruria prägte sich an einem Tag 300 Traditionen von 300 Meistern ein und brauchte mehr als 3 Jahre, um sie zu studieren. Das ist jetzt, wie historisch das ist, wissen wir natürlich nicht. Aber jetzt haben wir hier eine Legende, von der wir mindestens wissen, dass so eine Frau auch in so einer talmudischen Akademie gewesen sein muss oder dass es mindestens eine Einzelne gegeben hat, die ihrem Mann auch behilflich gewesen ist, dann bei entsprechenden Formen der Rechtsprechung beteiligt gewesen zu sein. Also es geht hier um eine sehr komplexe, individuelle und vor allem intellektuelle Person. Sehr viel interessanter noch ist eine andere Frau namens Yalta oder auch Yalda, eher Yalta, weil Yalda würde hebräisch einfach Mädchen heißen, die als eine ausgesprochen widerspenstige, geradezu unverschämte Person gekennzeichnet wird. Von der wird nun folgendes, sie lebte im späten 3. Jahrhundert, war die Tochter eines in Babylon lebenden Gemeindeoberhaupts und wurde als streitlustige Kritikerin schon damals besonders orthodoxer Lehrer bekannt, und zwar als Kritik solcher Lehrer, die mit Hilfe dieser kultischen Reinheitsvorstellungen Frauen aus der Gemeinde der Beterinnen und Beter ausschließen wollten. Und so wird eine Geschichte berichtet, dass also der Vater, dann gab es eine Tischgesellschaft, diese junge Frau saß mit bei Tisch. Und ihr Vater hat einen eingeladenen, besonders orthodoxen, wenn Sie wollen, Gelehrten aufgefordert, seiner Tochter den Becher zu reichen, über den er den Weinsegen gesprochen hat. Und hat es so begründet, also es war so ein Test, ja, auch die Leibesfrüchte der Frauen, die Kinder würden ja nicht von den Frauen selbst, sondern durch den Mann gesegnet. Das hat nun die Tochter dieses Mannes so wütend gemacht, dass sie dann in den Weinkeller des Hauses gegangen ist und vor lauter Wut alle dort gelagerten 400 Weinkrüge zertrümmert hat. Da gab es ein großes Bohai in dem Haus und andere Gäste wollten sie beruhigen und die hat sie nur zurückbeschimpft. Gerede von Fahrenden, Schande von Lumpen. Und diese Frau ist darüber hinaus dadurch bekannt geworden, dass sie als Frau mit den anderen Gesetzeslehrern auch sexualethische Fragen erörtert hat. Also dazu muss man sagen, und es war vermutlich bei den Kirchenvätern ganz genauso, Blut darf man im Judentum nicht verzehren. Und es ist so, dass die Menstruation von Frauen die Monatsblutung als unrein gilt, was nicht so im schlichten Sinne als dreckig zu verstehen ist, sondern dass es irgendwie so eine Sphäre der letzten Dinge von Leben und Tod ist. Also heißt jedenfalls wiederum also im orthodoxen Judentum, dass Frauen ein paar Tage vor und nach ihrer Menstruation mit Männern keinen Verkehr haben dürfen und nach der Menstruation dann also so ein kultisches Reinigungsbad, eine Mikwe, aufsuchen müssen. Das ist damals eingeführt worden und besagte Yalta hielt dann einem anderen berühmten Rabbiner in einem Disput über diese Fragen entgegen: Beachte, dass die Tora uns für alles Verbotene einen Ausgleich gestattet. Wir dürfen kein Blut essen, aber Leber ist erlaubt. Wir haben keinen Verkehr während der Menstruation, aber nach der Geburt. Der Verkehr mit einer Verheirateten ist verboten, aber mit einer Geschiedenen zu Lebzeiten des früheren Mannes erlaubt. Die Brudersfrau, die Schwägerin ist verboten, aber die Ehe mit seiner Witwe ist erlaubt. Nichtjüdinnen sind verboten, aber die schöne Kriegsgefangene ist erlaubt. Ich habe, und das ist natürlich, was die jüdischen Speiseregeln angeht, ganz untersagt, ich habe Appetit auf Fleisch mit Milch, wo ist der Ausgleich? An dieser Passage ist jetzt nicht so sehr interessant, wie das im Einzelnen diskutiert wird, sondern dass das überhaupt aufgehoben ist. Dass also die Diskussion, jetzt will ich nicht sagen, offen geblieben ist, sie ist über Jahrhunderte nicht offen geblieben, aber es ist, würde man richterlich sagen, diese Second Opinion, die zweite Meinung, die ist jedenfalls tradiert worden. Und daran konnten dann im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Reformer des Judentums anknüpfen. Also da gab es ja schon mal andere Diskussionen. Dazu noch Fragen oder eine, ja. Ja, ja, doch, also die Theologen, die versuchen das schon, also schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts versucht man anhand typischer Begriffe und Ausdrücke und was die jeweiligen Texte wissen oder nicht zu versuchen zu verstehen, wann das jeweils entstanden ist. Und dann scheint es so zu sein, dass diese Tradition der Israeliten, als das noch nicht diese jüdische Religion aus dem 5. Jahrhundert gewesen ist, dass da Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben. Also wie gesagt, Buch der Richter, die Deborah. Allerdings ging es da auch nicht immer so zimperlich zu. Ich habe ja erzählt, da gab es auch noch Menschenopfer, also Richter Jephtha und seine Tochter. Es scheint so zu sein, dass dann mit der Rückkehr der Gefangenen aus Babylon im 5. Jahrhundert die Sache zum ersten Mal also in Judäa patriarchalisch ist. Scheint aber auch so zu sein, dass im hellenistischen Raum zwei, drei Jahrhunderte später Frauen wieder sehr viel gleichberechtigter gewesen sind und dass dann etwa mit Beginn des zweiten Jahrhunderts dieser patriarchalische Backlash sich ereignet. Wie gesagt, Sie finden also bei den Kirchenvätern, also die dann jetzt wirklich am Christen sind und also nicht mehr Juden, die an Jesus glaubten, ganz ähnliche Aussagen und die Debatte, wie das im Islam ist, also letzte Ausläufer der späten Antike,
im 7. Jahrhundert, da haben Sie ja auch die Diskussion bis heute. Ja? Nee, ich habe lediglich versucht zu sagen, es scheint meiner Meinung nach so zu sein, dass in der späten Antike gleichzeitig sowohl bei den Kirchenvätern als auch bei den Rabbinen, als auch dann nochmal 300 Jahre später im sich konstituierenden Islam, wie auch immer, so eine patriarchalische Regel durchsetzt. Und man müsste jetzt mal genau untersuchen, inwiefern das mit den sozialen und ökonomischen Bedingungen der späten Antike zu tun hat. Vielleicht mit dem Verfall der Städte, das ist so eine Theorie. Also man müsste sich das nochmal genauer ansehen. Ja, sonst soweit klar? Gut, also dann vielleicht jetzt noch zum Schluss, wie gesagt, wenn man heute ein bisschen eher auf, jetzt nochmal eine kurze Vorschau, wie es weitergeht. Rein geografisch sind wir bis jetzt im Nahen und im Mittleren Osten gewesen. Die rabbinische Zeit hatte ihre Blüte in Galiläa bis ins 5. Jahrhundert. In Persien bis ins 7. Jahrhundert. Das ändert sich alles radikal mit dem Aufstieg des Islam. Im 7. Jahrhundert wird dann diese Tradition in Persien weitestgehend eingestellt, gleichermaßen also in Palästina. Und was man jetzt, wo es jetzt weitergeht, ist, dass man gucken muss, also wo leben eigentlich Jüdinnen und Juden rings um das Mittelmeer oder überhaupt? Also aus dem 4. Jahrhundert wissen wir, dass sie in Trier gelebt haben. Da haben wir entsprechende Urkunden, dass Juden also zum Steuerzahlen verpflichtet sind. Dann gibt es verschiedene archäologische und auch schriftliche Hinweise, dass Juden zwar nicht mehr in Ägypten, das endet auch in diesem 2., 3. Jahrhundert, dass ägyptische Juden nun wohl aber im Maghreb gelebt haben. Es gibt sogar eine sehr interessante Geschichte, die Überlieferung über eine jüdisch gewordene Berberkönigin, Al-Kahina, die sich mit verschiedenen anderen Gruppen kriegerisch befehdet hat. Dann gibt es, aber da haben wir keine weiteren Überlieferungen, wissen wir, dass es kleine jüdische Gemeinden in Indien gegeben hat, in Afghanistan, in China, von denen wissen wir nicht viel. Wir wissen, dass es jüdische Gemeinden, davon zeugen dann auch die koranischen Schriften, auf der arabischen Halbinsel gegeben hat. Das ist immer noch ein Problem für sich. Von denen haben wir eine ganze Reihe archäologische und andere Zeugnisse, aber nicht so sehr das, was sie tatsächlich geglaubt oder gedacht haben. Dann wissen wir einfach, und das wird dann sehr interessant sein, dass viele Juden mit den Muslimen nach Spanien übergesetzt sind oder schon dort vorgefunden worden sind. Das ist dann diese bis heute für religiöse Toleranz vorbildliche Geschichte von Al-Andalus, von Andalusien. Wie schön das wirklich war, müsste man sich dann nochmal betrachten. Und was wir auch wissen, wenn es richtig ist, dass wir im 4. Jahrhundert Juden in Trier hatten, dann wissen wir, dass eben auch in den deutschen Ländern im Frankenreich, also in Frankreich, und in den deutschen Ländern gehabt haben, bis nach Großbritannien im 11. Jahrhundert und dann also aufgrund der Judenverfolgungen ab dem 11. Jahrhundert eine zunehmende, wahrscheinlich Auswanderung nach Russland und Polen, wobei es da noch eine andere, außerordentlich unter den Historikern umstrittene Theorie gibt, die sogenannte Khazaren-Theorie. Die Khazaren, das war ein turkmenischer Volksstamm, der also im hohen Mittelalter ein riesiges Herrschaftsgebiet in der Nähe zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus hatte. Und da weiß man historisch einigermaßen sicher, dass deren Herrscherhaus zum Judentum konvertiert ist. Und aus neueren archäologischen Forschungen weiß man auch, dass es nicht nur das Herrscherhaus, sondern auch viele dieser Khazaren selbst gewesen sind. Dann gibt es Theoretiker, die sagen, dass das osteuropäische Judentum auch zum Teil von diesen Khazaren abstammt. Also sehr umstrittene Theorie. Jedenfalls erlischt die jüdische Gelehrsamkeit und damit auch, also das, was wir hier so als jüdische Pädagogik bezeichnen, in den Bereichen des Nahen und Mittleren Ostens. Und erlöschen heißt dann immer so viel, wir haben keine historischen und archäologischen Nachweise mehr. Die finden wir dann jetzt für das Mittelalter, vor allem in Spanien oder aus den jüdischen Gemeinden am Rhein, wo dann die rabbinische Gelehrsamkeit und mit ihnen diese Lehrer-Schüler-Schülerinnen-Struktur, müssen wir uns auch ansehen, einen neuen Aufschwung gewinnt. Das ist dann das Thema der Vorlesung in der nächsten Woche. Im kommenden Semester dann fangen wir mit der Renaissance an, um dann relativ schnell zur Aufklärungszeit zu kommen. Für diejenigen, die das interessiert, will ich darauf hinweisen, dass ich glaube, jetzt am Wochenende an dem Martin-Buber-Lehrstuhl von Professor Christian Wiese eine Tagung über die jüdische Aufklärung stattfindet, die sogenannte Haskalah, die auch nicht zuletzt durch Erziehungsbemühungen gekennzeichnet ist. Damit werden wir uns systematisch auseinandersetzen. Dann werden wir uns auseinandersetzen mit den Formen des Lehrens und des Lernens in diesen kleinen osteuropäischen Städteln und wie die unterschiedlichen politischen Optionen des Judentums im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, also das, was man als Assimilation bezeichnet, das, was man als jüdischen Sozialismus bezeichnet, und was man als Zionismus bezeichnet, jeweils eigene pädagogische Formen hervorgebracht hat. Da ist dann natürlich besonders interessant diese Mischung aus Reformpädagogik und Zionismus, wie wir sie vor allem in der Kibbutz-Erziehung finden werden. Also so viel nochmal als Vorschau. Nächste Woche also jetzt Al-Andalus und die jüdischen Gemeinden in den deutschen Ländern am Rhein und im Frankenreich. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit.